Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute Anastasia begrüßen. Anastasia, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast und ich bin schon sehr gespannt, was ich heute über dich erfahren darf.
Ja, ich bin ganz gespannt auf diesen Podcast und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Für die ZuhörerInnen, sie wissen schon, was jetzt kommt, nämlich die erste altbekannte Frage, für dich wahrscheinlich schon oft gehört, aber nicht in diesem Format, nämlich die Frage, wer bist du?
Oh Gott, das ist ja sowas von existenziell und so schwer zu beantworten. Ich bin nämlich nicht mein Leben lang rumgeplagt mit der Frage. Ich bin ein lebensfreudiger, glücklicher Mensch, der tatsächlich ich eher so mit 40 gefunden hat.
Ah, okay. Erst hat sie Lachen in dir ausgelöst, die Frage. Dann hast du gesagt, sie ist ganz schön schwer. Und dann hast du noch gesagt, du hast dich ein Leben lang mit dieser Frage rumgeplagt. Warum?
Ja, weil die Frage eben tatsächlich, wer ich bin, also die Frage kann man in sehr vielen Facetten beantworten. Mhm. Ne? Das ist dann soweit entsprechend. Aber so die Frage, wer bin ich und was macht mich aus und wer bin ich, wie sehe ich mich, wie sieht mich ein Gegenüber, ja, ist eigentlich eine Frage, weil die mich spätestens, seitdem ich 16 oder 17 mal beschäftigt habe. Und im Kern geht die Frage für mich darum, wer ich bin im Sinne von, was ist mein Geschlecht? Wer bin ich? Oder ganz einfach, bin ich Mann, bin ich Frau? Die einfache Antwort auf die Frage wäre gewesen, die schnelle ist, ich bin Transfrau, ich bin Frau, ich bin Mensch. Mhm. Das wäre die einfache Antwort. Ja. Ja, durch. Können wir aufhören. Aber sie war eben, aber um diese paar Wörter so zu sagen, hat das ungefähr 23, 24, 25 Jahre gedauert, bis zu dem Punkt tatsächlich war, das aussprechen zu können. Ja. Und die Person, die ich bin, auch sichtbar zu machen, mhm, und erlebbar und greifbar. Mhm. Für mich und auch insbesondere für die Außenwelt, mit den Menschen, denen wir so in Beziehung treten, in allen Facetten.
Ich würde gerne, weil du das gerade gesagt hast, anscheinend an den Anfang gehen, aber ich setze mal ein Fragezeichen dahinter. Du hast gesagt mit 16, 17. Vielleicht kannst du mir diese Reise bis dahin, dass du das laut aussprechen konntest, dass du sagen konntest, ich bin Mensch, ich bin Transfrau. Wann hat diese Reise begonnen und wie hat sie auch begonnen?
Also so ein bildhafter, schöner Moment ist ja damit begonnen, als ich mit, wie gesagt, ob 16 oder 17 war, bin ich mir so gar nicht mehr sicher. Das, mhm, ist auch gar nicht so wichtig. Ja, damit begonnen, dass ich mich im Kleiderschrank meiner Mama wiedergefunden habe und, mhm, ihre Sachen angezogen habe. Mhm. Und für mich in diesem Moment eine Flut von Gefühlen überkommen haben, die von, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, ich weiß nicht, wieso ich hier bin, ich weiß nicht, was ich mache. Und im gleichen Moment auch Gefühle von, das, was du machst, ist nicht richtig, das ist falsch. Mhm. Auf einmal war sehr viel Scham da und sehr viel Angst, sehr viel Traurigkeit. Also eine Widersprüchlichkeit in Gänze. Und das war etwas, dieser Punkt, der mich halt nicht losgelassen hat, ja, mit Jahren. Und dann in diesem Moment, so kann man sehen, dann ein sehr langer Prozess angesetzt hat auf der Findung zu sich selbst, also in dem Fall zu mir selbst, ja, die so schwer war, die wirklich so schwer, wie ich nicht gedacht hätte. Und wo ich dachte, es gibt vielleicht einfache Antworten, es eben keine einfachen Antworten gab, mhm, wo ich auch nicht wusste, welche Fragen ich überhaupt stellen muss, mhm, wo ich, sag mal, wirklich überrascht war von den Gefühlen in mir und einer Erkenntnis, die ich nicht mit einem Wort beschreiben konnte, was es denn ist, also wer ich bin, mhm, und ich mich auch sehr allein und hilflos damit gefühlt habe. Mhm. Mhm.
Was hat deine Reise ganz konkret so schwer gemacht? Was hat sie auch erschwert?
Ja, ein Teil war einfach dessen, dass ich das Gefühl hatte, dass das, was ich empfinde, was ich fühle, also dass ich mich als, ich weiß nicht, ob ich das mit 16, 17 gesagt habe, aber als Frau empfinde, dass das zugleich eine Erkenntnis war, wo die Welt um mich herum gesagt hat, nee, das ist nicht richtig, wie du denkst, ist falsch. Du bist ja, bist geboren, bist ein Junge, bist ein Mann, oder junger Mann oder jugendlicher Mann, natürlich egal. Und das war das Bestimmende. So hatte ich ja jeder gesehen, so bin ich aufgewachsen, erzogen, so wurde mir begegnet. Daraus war mein Leben gebaut und damit war natürlich alles auch so nicht vorgezeichnet, aber gefestigt. Das war ich, das war die Rolle, die ich zu leben hatte. Und dann komme ich mit einem Gefühl an, wo ich sagte, das ist irgendwie alles anders. Aber ich habe mich aber auch nicht gefunden. Also das, was ich gefühlt habe in mir, das war in mir drin und ich konnte es auch nirgendwo spiegeln. Ja. Ich kann vielleicht dazu sagen, ich bin 1974 geboren, also als ich 16 war, wir reden hier vom 1990, 1991. Ja. Ich weiß noch nicht, wie da der Ausbau des Internets war. Podcast gab es auf jeden Fall nicht, Google gab es auch nicht. Ja. Auch der Begriff transgeschlechtlich, transsexuell, der war mir bestimmt irgendwie bekannt, aber in keinem Fall so bewusst. Ja. Also ich war vor einer Situation, die mich emotional wahnsinnig aufgewühlt hat und wo ich dann für mich stand, und einfach sehr allein war und keinen gefunden habe, mit zu reden. Und das, was ich empfunden habe, ich konnte noch nicht so spiegeln. Ich hatte das Gefühl, mich gibt es so gar nicht. Das, was ich fühle, das ist in mir drin und ich bin ganz allein. Und in der Welt, um die ich geguckt habe, habe ich auch niemanden gefunden, mit dem ich das hätte teilen können, wo ich dachte, die Person, wer auch immer, versteht das vielleicht. Oder das, was ich fühle, das kann ich irgendwo begegnen. Oder so einer Person kann ich irgendwo begegnen. Ja. Ich hatte gar keinen Bezug zu. Und das war ein Gefühl von Einsamkeit und Alleinsein. Zusammengekoppelt mit dem Gefühl von Scham, das ist alles merkwürdig, das ist alles falsch, was du machst. Ja, auch eben, dass ich mich halt nicht wiedergefunden habe in irgendeiner Landschaft, die etwas dann, wo auch nur ein Gefühl von Positivität mit meinen Gefühlen in Verbindung gebracht werden konnte.
Ja, ich merke gerade, wie mich das total berührt, dieser Cocktail an diesen ganzen, ja doch sehr, sehr negativen Emotionen. Also du hast gesagt, Scham, Angst, Einsamkeit. Wie hast du dich in dieser Zeit selber wahrgenommen? Du hast gesagt, du warst einsam, emotional, aufgewühlt. Was hast du in dieser Zeit getan, um diese Reise weiter zu gehen?
Gar nichts. Ich habe das getan, was die Reise so lange gemacht habe. Ich habe es verdrängt, ich habe es weggedrückt, ich habe es versteckt. Ich habe das Geheimnis für mich behalten, soweit das halt ging in den Teilen. Der Prozess zu der Erkenntnis und das laut zu sagen, war eben nicht ein linearer Prozess von, ich werde mit jedem Schritt immer, komme ich da mal weiter, ich kann das rausmachen, ich kann das Leben erlebbar machen oder für mich begreifbar machen, sondern es war etwas, wo ich bildlich das alles in mich reingedrückt habe und versteckt habe, eben nicht geteilt habe und mit meinen Gefühlen auch sehr lange alleine war. Und hinzu kam, dass über die Zeit auch, ich will nicht alles auf die Gesellschaft schieben, aber das, all dem, was ich begegnet bin, existierten transidente Menschen einfach so überhaupt nicht. Oder wenn sie existierten, dann waren das keine positiven Beispiele. Und zwar nicht aus den Personen selbst heraus, sondern es war, also im Positiven, man wurde höchstens noch bemitleidet in der Situation, in der man war. Und das war also nichts Bestärktes, wo ich gesagt habe, juhu, schaut mich an, schaut auf mich her. Ja. Ich kann das, ich weiß, wo ich hingehe. Ich kann damit selbstbestimmt und mit einem gewissen Selbstwertgefühl umgehen und sagen, hier bin ich. Ja. Also dieser Punkt kam wirklich erst mit 40, aber auch nicht so ein Befreiungsschlag, aber bestimmt auch nicht so mit Glitzer und Regenbogen und Konfetti dessen, sondern damals auch im Endeffekt am Ende der Reise, das war ein Schritt, den ich aus dem großen Leiden gemacht habe, der mich dann sehr befreit hat. Aber das war wirklich ein Schritt heraus aus einem, ja, zwei Jahrzehnte langem Leiden und Verdrängen und Unterdrücken und sich selbst auch tatsächlich selber belügen und sich selbst verstecken und versteckt halten.
Ja, total. Ich frage mich gerade, du hast gerade von zwei Jahrzehnten Leiden gesprochen. Wie hast du das geschafft? Also es klingt sehr, sehr schmerzhaft.
An Stellen war es schmerzhaft und rückblickend war auch sehr viel Schmerz damit verbunden. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Therapie gut beschrieben habe. Ich glaube, ich habe gesagt, ich war gut im Verdrängen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich immer gut entwickelt habe. Und das Verdrängen heißt ja, es runterdrücken, es eben nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, sich damit nicht beschäftigen, also dem überhaupt nicht zu stellen.
Also über so lange Zeit habe ich gerade überlegt, macht sich ja irgendwann vielleicht der Körper bemerkt, man sagt, pff, also hier ist ganz schön viel.
Vor allem die Seele macht sich bemerkbar.
Und die Seele.
Aber das brach halt immer so auf. Das brach immer so auf. Und ich lebe jetzt, und wir leben ja auch nicht alle in unserer eigenen heilen Welt, ne, oder in alleine der Welt, wo wir mit unseren Gedanken sind, sondern ein Teil wurde immer gespiegelt von, also das, was ich verdrängte, hat mir die Welt, in der ich lebte, auch gespiegelt. So willst du auch gar nicht sein. Damit hast du es nur schwer zu sein. Befasst dich damit gar nicht. Weil die Angst, sich damit zu befassen, würde ja bedeuten, dass es vielleicht mehr und mehr rausbricht. Und dann müsste ich damit umgehen mit etwas, wo mir die Welt sagt, das ist nicht gut. Ich halte es erstmal sehr einfach.
Ja, ja.
Und wie gesagt, ne? Also wir reden nicht vom Jahr 2023, sondern von einer Welt, wo das Thema Queerness und Homosexualität und Transidentität eben nicht so besprochen wurde wie heute in der Gesellschaft. Also ich habe das, was ich gefühlt habe, ja nicht mal in einem Biobuch gefunden in der Schule. Also es gab ja nichts dazu.
Ja.
Und wenn du recherchiert hast, ne, im Alter hast du irgendwas gefunden, war es immer gleich mit Krankheit abgestempelt. Ne? Wer will denn schon krank sein? Ja. Und wenn ich das verdrängen kann, dann kann ich damit gehen. So, und dann ein Leben, ne, hat ja seine Etappen, und ich würde sagen, so zwei, ich nenne sie mal Institutionen, die das beflügelt haben oder die das unterstützt haben, diesen Verdrängungsprozess, dass ich eben mein gefühltes Frausein innerlich nach unten reindrückte, ne, so ein dunkles, schwarzes Loch rein, war, dass ich einerseits einer Arbeit nachgehe, ich bin Soldatin in der Bundeswehr, die damals sehr männlich war, von einer Rolle, und wo man ein männliches Rollenbild dann auch ständig hatte. In einem Umfeld, was auch, ich sag mal, queeren Sichtweisen auch nicht immer nur zugetan war. Das heißt, ich war in einer Situation, die eh schon sagte, wir sehen dich so, wie die Welt dich auch sieht, da passt du rein, du bist Mann, ne, so, da läufst du so rum. Und das gab auch wenig Raum, sich damit zu beschäftigen. Es war ja auch kein sehr heterogener Laden, weiße, cisgeschlechtliche Männer im größten Teil. Und alles, was davon abwich, wurde ja auch entsprechend hin und wieder auch kommentiert. Und das war dann nicht immer positiv.
Darf ich kurz einhaken?
Ja, gerne.
Wie erging es dir in diesem Umfeld, und was glaubst du, warum bist du gerade in dieses Umfeld gekommen?
Ah, das ist ganz einfach. Mein Vater war beim Militär und ich wollte eigentlich mal zur Luftwaffe und fliegen. Hat nicht ganz geklappt.
Okay.
Und dann hatten wir, ne, in den Jahren gab es sowas noch wie die Wehrpflicht. Ne? Ich wurde auch dann eingezogen 1994. Warst dabei und bist dabei geblieben. Und es war halt ein Raum, wo ich mich der Frage der eigenen Geschlechtsidentität gar nicht mit beschäftigen musste, weil ich stand gar nicht da. Und du warst in einem Umfeld, was einfach alles nur männlich, männlich, männlich geschrien hat. Und der zweite Punkt war dann, ne, man wird irgendwann auch bisschen älter, ne, in Anführungsstrichen. Ich habe dann jemanden kennengelernt, die ich dann später geheiratet, meine Ehefrau, meine erste. Und die hat natürlich auch eine gewisse Person gewollt, nämlich ihren Ehemann, den sie wollte. Und da war dann die zweite Institution, die dann auch wieder mich in dieses Korsett von Erwartungen in meiner sichtbaren Geschlechtsidentität dann wieder verortet hat. Und das hat natürlich dann geholfen, ne? Solange du dich verdrängt hast. Und das Leben war ja auch gut, so ist es ja nicht. Mein Beruf hat mir Spaß gemacht, ich habe meine Ehefrau, meine erste geliebt und alles. Und dann bist du halt in so einer Welt, und da ist dann Verdrängen dann auch gut. Also es wurde auch nicht hinterfragt. Es gab auch keinen Raum dafür, und das habe ich einfach sehr gut geschafft. Das hat das dann auch in Anführungsstrichen auch begünstigt. Aber um auf den Punkt zu kommen, den du ja gesagt hast, natürlich brach es aus mir raus. Die Seele bleibt nicht ruhig, es gibt es dann immer so. Ne? Es öffnet sich dann etwas, Momente kommen im Leben, wo die Gefühle dann doch hochkommen. Ich habe es auch meiner ersten Frau relativ früh gesagt, in dem, was ich fühle. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass auf der einen Seite bis zum gewissen Punkt hat sie das zugehört und hat auch dem Raum geben können. Aber als sie merkte, wenn das zu Raum nehmen wird, dann ist es ja nicht mehr ihr Mann, sondern eine andere Person. Dann bedroht das ja auch das Liebesleben, also die Ehe in dem Sinn. Und das kann auch, also da wurde es dann auch dann beschränkt. Und dann war ich gefangen zwischen meinen eigenen Gefühlen, meinem eigenen Ich und der Liebe zu einer Person. Und dann, die du auch nicht aufgeben willst. Und dann auf der anderen Seite war mein Beruf, den ich auch liebte. Ne? Also wir können da das Thema Liebe runterpacken, das natürlich immer sehr positiv gesehen wird. Aber war in meinem Fall auch ein Faktor, ein Moment, der dann das Verdrängen, das Unterdrücken dann auch bestärkt hat. Aus dem eigenen Antrieb. Also mich hat dazu ja keiner gezwungen. Das habe ich ja gemacht. Und dann war das Gefühl, was in mir dann ankeimt immer mehr, wenn das mehr und mehr rauskommt, dann hat diese Geschlechtsidentität, dieses Frausein, was in mir drin ist, dann etwas, eine zerstörerische Kraft würde das ja entfalten. Mhm. Ne? Mhm. Und wer will denn schon sein Leben so einfach zerstören? Und das ist jetzt noch sehr, sehr einfach gesprochen. Das sind natürlich sehr komplexe Gedankenprozesse. Und das hat sich über die Jahre dann, bis dann jemand im Alter von 14, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt einfach so leben, wie ich bin, und das der Welt sagen, hat auch dazu geführt, dass irgendwann auch die Beziehung mit meiner ersten Frau nicht mehr ging, die dann auch, ich glaube, an dem Thema Transsexualität und dem Umgang, dem gemeinsamen, auch meinem damit, ne, weil ich habe mich ja für das Verdrängen entschieden, das zu machen, bei einem Musterprozess oder einer Notwendigkeit für die eigene mentale Stabilität, wie ich das dachte. Darunter habe ich ja dann auch gelitten. Das brach auf einmal weg. Und ich war dann an einem Punkt mit Ende 30, wo ich sagte, ich erfülle hier noch Rollenerwartungen und funktioniere, aber glücklich bin ich nicht. Also Verdrängen erfordert ganz viel Kraft und Anstrengung.
Absolut, absolut, ja.
Aufzupassen, dass man so bleibt und so gesehen wird, ne, wie erwartet wird, das alles zu verstecken. Und es ist auch sehr viel Kraft und es macht auch müde und es zermürbt auch und es zerfrisst dich ja auch. Auch wenn es nicht jeden Tag an die Oberfläche kommt. Und ich war ganz einfach gesagt auch kein glücklicher Mensch. Keine glückliche Person. Ich habe mich, soweit es geht, zurückgezogen und habe so quasi funktioniert. Irgendwann war der Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich sagte, so kann es einfach nicht weitergehen. Also auf der einen Seite, deine Ehe, siehst du, sie ist nicht mehr da, ist existent, das ist ja ein Riesenverlust.
Absolut.
Und dann, wenn der Beruf, der dir mal Spaß gemacht hat, du dich da aber auch nicht mehr so richtig wohlfühlst, weil auch du da einfach nicht mehr die Kapazitäten reinsetzen kannst, weil du mit so viel anderem beschäftigt bist, da hat das auch nicht glücklich gemacht. Und wer will schon nicht glücklich sein? Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, den Schlüssel zum Glück, den hatte ich ja in mir. Ich musste es ja einfach nur raustreten. Und sagen,
ist das so einfach? Oder?
Nein, das war überhaupt. Also es kann nicht einfach sein, weil ich war Ende 30 ab dem Zeitpunkt. Ne? Also einfach ist es nicht. Ja. Da war auch mit sehr viel Angst, weil ich wusste auch nie, was in meinem Arbeitsumfeld passiert, ob das, auch wenn das jetzt dann schon, keine Ahnung, war ich 40, ne? 2014, 2015 so im Dreh rum, auch wenn das jetzt akzeptierender ist, die Gesellschaft sich geändert hat, das Thema Trans natürlich denke ich, auch schon ganz anders gesprochen wurde, aber es waren immer noch sehr viele Ängste, Ressentiments, Vorbehalte, Vorurteile dazu. Und auch heute noch, also natürlich gibt es Sichtbarkeit von transidenten Menschen, ne, mehr und mehr, aber vor knapp 10 Jahren, wenn wir mal zurückdenken, galten wir da immer noch so ein bisschen als Freaks, vielleicht als nette Freaks, als schöne Freaks oder so. Ja. Aber auch da war immer noch so, ja, wenn ich mich finde, dann ist das immer so an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Mhm. Ja, also in der Mitte, ne, der Gesellschaft, in der Breite, habe ich mich auch nicht wiedergefunden.
Ja.
Und deswegen war dieser Schritt dann schon mit sehr viel Angst auch verbunden, den zu machen. Mhm. Aber in der Erwartung und auch in der inneren Überzeugung, dass wenn ich das nicht mache, ich dran zerbrechen werde und zergehen werde, das wurde mir auch dann klar, weil dauerhaft unglücklich, glaube ich, halten wir alle nicht aus. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass ich das gemacht habe, um nicht rauszufinden, wie weiter ich noch unglücklich sein kann, was das dann noch in meinem Leben bedeuten könnte oder wo das hinführt.
Also war das dann sozusagen der Punkt, wo du gedacht hast, das wird mir jetzt gefährlicher, dieses Unglücklichsein, als ich verdränge das weiterhin?
Ich glaube, dass ich gefährlich gesagt habe. Ich glaube, ich war nicht an so einem Punkt, wo ich sagen konnte, ich war suizidal oder dachte schon über solche Sachen nach. Aber ich wusste einfach, es geht, so will ich nicht mehr leben. So will ich nicht mehr leben. Und dann war es die Frage, dieses Gefühl des Unglücks und des nicht selbst sein zu können.
Ja.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses Gefühl von Unsicherheit, was passiert, wenn ich den Schritt gehe, der auch so ein bisschen, zumindest gedanklich damals, unumkehrbar ist. Mhm, ne? Du machst es ja konkret. Du kannst es ja nicht im Geheimen machen, sozusagen verbergen. Ne? Und also dieses klassische Coming Out zu haben. Aber ich habe dann, als ich den Schritt dann gemacht habe, dass es dann ein sehr befreiender Schritt war. Und der mich auch wahnsinnig entlastet hat, der mich hat wieder atmen lassen. Und wo ich dann auch ganz viel dann dadurch in meinem Leben erstmal einfach, also emotional ordnen konnte. Mhm. Und dann endlich auch die Identität dann nach außen bringen kann, die ich tatsächlich bin, dieser Mensch. Mhm. Und das war ein tolles Gefühl dann über die Zeit, das war schön. Also ich habe keinen von diesen Tagen nach dem Coming Out bereut. Und Deswegen, ich hatte auch oft gefragt, ja Mensch, hättest du es nicht auch schon 20 Jahre vorher machen können, oder wäre es nicht super, wenn das schon 10 Jahre früher, ne? Man wird ja immer älter und so ein Kram. Sag ich, ja, natürlich wäre das vielleicht schöner gewesen, aber ich war einfach an dem Punkt nicht. Also stellt sich die Frage auch gar nicht. Mhm. Ne? Weil ich konnte es einfach nicht. Und ich habe zu den Menschen gehört, die einfach das einfach, bei mir hat es einfach so lange gedauert, ich habe so lange für mich selber gebraucht.
Ja. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, den Schlüssel zum Glück habe ich immer in mir getragen. Und das einerseits.
Ja, aber nicht als solchen gesehen, genau.
Genau, aber ich habe gerade so gedacht, also, weil du auch gesagt hast, ich habe so lange gebraucht und ich glaube, auch wenn vieles an uns liegt und daran, wie wir etwas nach außen bringen wollen, sind es ja auch äußere Faktoren, die uns beeinflussen, die uns vielleicht auch in unserem Sein nicht so herauskommen lassen. Da geht's ja auch, du hast es auch beschrieben, so um Ängste, wie vielleicht, dass ich nicht mehr zugehörig bin, dass ich nicht die Menschen finde, die mich so nehmen, wie ich bin. Deswegen glaube ich, dass das manchmal unserem eigenen Glück im Weg steht. Du hast jetzt auch gerade so beschrieben, die Entwicklung zu Transidentitäten in der Gesellschaft, dass das noch gar nicht so anerkannt war. Also vielleicht ging es ja wirklich auch darum, um die Angst, vielleicht ausgegrenzt zu werden oder vielleicht sogar tatsächlich angegriffen zu werden. Also sowas gibt es ja auch in unserer Gesellschaft.
Nein, also das sind tatsächlich, also ich habe den Prozess ja nicht blind gemacht vor der Gesellschaft. Deswegen sagt ihr, also schon mit 16, 17, dieses Gefühl von, also fangen wir an, du stehst im Kleiderschrank, ziehst das an, es sind eigentlich nur Klamotten, weißt du, es war ein Kleid oder irgendetwas, ich weiß nicht, was es war, hast angezogen. Und irgendwo im Hinterkopf war, auf einmal kam dieses Gefühl von Scham. Wo kam das her? Das waren mit Sicherheit erlernte Prozesse und Bilder aus der Gesellschaft, wie man zu sein oder nicht, und das gehört sich nicht. Wie würde man sagen, das gehört, das macht man nicht und so weiter und so fort. Das haben wir vielleicht alle drin, mehr oder weniger. Und wie gesagt, ich will auch nicht auf die Zeit schieben. Ja. Aber das waren ja Sachen, die einfach da waren. Und dann das eigene Leben über die Zeit, wenn über Menschen gesprochen wurde, die trans sind, war das meistens nicht immer sehr wertschätzend und auch diese fehlende Sichtbarkeit. Das heißt, es war es war ja keine irrationale Befürchtung, sondern es ist auch so. Und das habe ich auch tatsächlich immer noch gesehen. Genau, die tatsächlichen, wir haben uns so schön, ne, in der ökonomischen Faktoren im Leben, gerade von transidenten Menschen, da haben wir sehr oft gebrochene Biografien, ne? Weil einfach die Welt dann nicht umgeht, du verlierst deinen Job, verlierst deine Partner. Ist bei mir auch passiert, ne? Also es war eine traurige Entscheidung von uns beiden, weil ich nicht mehr weiterkam damit. Aber es ist ja trotzdem eine traurige Sache, die passiert. Eine Ehe ist daran zerbrochen, weil wir damit nicht umgehen konnten. Weil das auch nicht ins Bild passt. Wie soll das alles funktionieren? Ne? Auch so Sachen wie, ne, was sollen die Nachbarn denken? Keine Ahnung und so weiter. Solche Sachen kommen ja alle so rein. Das ist immer sehr, sehr holzschnittsartig gesprochen. Und das sind ja realistische. Das waren ja reale Momente.
Absolut. Und
deswegen der Schlüssel zum Glück sozusagen, ja, aber das als Schlüssel zum Glück zu erkennen, hat lang gedauert. Das war so eher, ne, die Lösung des Problems liegt in mir. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten 9 Jahre oder so in meinem Leben, dann war es der Schlüssel zum Glück. Ja, ich bin tatsächlich befreit, das Schloss ist runtergefallen, die Tür ging auf und ich bin wahnsinnig glücklich mit meinem Leben, wie es ist, mit allen hohen und Tiefen, die man im Leben hat. Ne? Aber ich bin der Mensch, der schon immer sein wollte und sollte. Ne? So innerlich gefühlt.
Also ich habe gerade so gedacht, dann hatten die Verdrängungsmechanismen, die du hattest, ja auch irgendwie was Schützendes.
Ja, sie hatten natürlich auch am Anfang etwas Schützendes, auch in der Beziehung für mich selber. Aber das ist ein, ich meine, wenn du eine Mauer um dir rumbaust in einem Haus und 18 Zäune und so weiter, dann ist das natürlich auch schützend, aber wenn du dazu führst, dass du nicht mehr rauskommst, ne, dann ist der Schutz immer noch da, aber du verlierst
viele
andere Sachen. Und das ist es dann halt. Deswegen ist es auch keine Reise in dem Sinne, es war ein langer Prozess, aber ich hasse dieses Wort, das klingt so formalistisch.
Reise?
Nee, Prozess.
Ja.
Aber es
Prozess.
War so ein Prozess, aber dich zu erkennen und auch zu sagen, so bin ich, so kann ich leben. Und auch ich werde diesen Weg gehen und darauf und dann so sein, und aber im Bewusstsein dessen, dass es eben nicht war, wenn ich das jetzt mache, wird mein Leben toll, sondern ich sage nur, ich habe dann die Chance, glücklich zu werden, seelisch, mental, von innen.
Und es dauert wahrscheinlich trotzdem noch mal
eine Zeit. Das ist das Ding, ne? Also ich habe mal so ein Bild, wenn du es einem Arbeitskollegen sagst, ne, stell es einfach mal so vor, du bist da und sagst, ja, du, ich bin eigentlich eine Frau, dann sagt er bestimmt wertschätzend, wenn er dich kennt, sagt so, ja, na klar, sehe ich sofort, ne? Weil dieses Coming Out ist ja etwas, ne, das ist ja, je nachdem, welchen Weg jede Person für sich entscheidet, für uns entscheidet, welchen Weg wir gehen wollen. Es ist ja kein Instant-Prozess. Ne? Es ist ja nicht zu sagen, da möchte ich nichts weg und sagen, das Coming Out als schwuler Lesbisch, da verändert sich in dem Sinne an dir ja nichts. Ne? Da sagst du Menschen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Okay. Und dann sieht man das. Ne? Hier sagst du, ich bin Frau und die schauen auf dich, wie sie sich kennen, mit all ihren Erwartungen, Kenntnissen über dich und sehen mit Sicherheit keine Frau. Dein Innerstes sehen sie nicht. Und wenn ich im Spiegel geguckt habe, habe ich ein Bild von mir vom inneren Auge gehabt, aber das, was ich im Spiegel gesehen habe, war natürlich ein Mann. Ne? Das ist die Reflexion.
Ja.
Und dieser Prozess war ja auch. Das ist ja auch das, was das, ich glaube, auch nochmal so schwierig im Verständnis machen, verstehen. Wieso kriegen sie das?
Ja.
Ich kann mich erklären, wenn ich mich frage, ne, warum bist du eigentlich dran? Ich sage, ich weiß nicht, ist einfach so, ne? Keine Ahnung. Das ist dann nochmal ein Prozess oder das ist dann wirklich eine Reise im Sinne von erlebter Stimmigkeit von innen und außen, die Zeit dauert, aber auch mit wieder ganz vielen tollen Erkenntnissen für mich selber dann gemacht. Was heißt denn für mich eigentlich Frau zu sein? Was heißt für mich denn trans zu sein?
Ja, was bedeutet das denn für dich?
Es bedeutet ganz einfach, ich selbst zu sein. Also hätten wir jetzt vor 3 Wochen diesen Podcast gemacht, ich weiß nicht, die Zuhörer werden es ja nicht sehen können, dann hättest du in meinem Gesicht Vollbart gesehen. Ja, weil auf die Frage, warum trägst du einen Vollbart, sage ich dann immer, weil er bei mir wächst. Ne? So, weil eben durch Hormone eben nicht allein der Bart wuchs, ne? Also ne, Mann zu Frau dran halt, ne? Bla bla bla, will gar nicht so tief reingehen.
Genau, und doch, sehr gerne. Dein Wissen und dein Erkennen ist super wertvoll für Menschen, die dieses Wissen nicht haben. Und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Ich glaube, es wäre sogar sehr wertvoll, wenn du deine Erfahrung und dein Sein und dein Erkennen noch etwas konkreter teilst.
Das können wir gerne machen. Ich bleibe mal bei dem Bild. Also, wie gesagt, die Geschichte zu Ende bringen halt mit dem Bart. Also, er wächst bei mir halt und ich rasiere mich halt einfach täglich. Das hat verschiedene Gründe. Und wenn ich mich nicht rasiere, dann wachsen die Haare im Gesicht. Und für mich, wenn ich mich in so einem Spiegel heute dann sehe, oder hätte ich vor 3 Wochen, hat das nichts an meinem Frausein genommen. Für die Welt nach draußen ist das schon manchmal dann merkwürdig. Dann gucken dann, ne? Und dann passt natürlich diese Einordnung ein binäres Geschlechtssystem für viele nicht mehr. Und ich sage auch ganz ehrlich, vor 5, 6 Jahren hättest du mich gefragt, willst du mit Bart rumlaufen als Frau? Hätte ich gesagt, um Gottes Willen, weil eben dieses sehr, was wir mit einem Geschlechtsausdruck Mann in Verbindung bringen, für mich etwas war, was ich auf jeden Fall nicht haben wollte. Also auch das war dann wiederum
Und mit Frau haben wir ja auch ein ganz konkretes Bild.
Genau, genau. Und da bin ich dabei, mal zu sagen, mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Eure Rollenzuschreibung, Erwartung und können wir auch drüber diskutieren, so, ne, Erwartung, wie Frauen auszusehen haben, gibt es ja, glaube ich, mehr als Erwartung an Männer. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Bilder dazu und das ist ganz schön hart. Und ich bin halt, ne, ich bin 1,87 Meter groß, ne, wiege ein paar Kilo und so fort. Ich habe also auch keinen androgynen Körperbau, was immer das auch heißt. Also es gibt dieses Wort Passing, ne, in der Community. Das heißt, ne, wie sehr kommst du denn einem Cis-Geschlecht, also einem biologisch-geschlechtlichen, in meinem Fall einer Frau, denn nah im Sinne dessen. Ne? Und ich werde heute immer noch misgendert, auch ohne Bart. Ne? Also weil ich habe die Haare auch nicht mehr so lang. So weiter und so fort. Aber früher war ich sehr erpicht drauf, die, nehmen wir es mal, physischen Merkmale an meinem Körper, die das unterstreichen, eine Wahrnehmung eines Dritten nach außen sichtbar, das Vibe-Design, die habe ich halt dann nach vorne betont. Also ich hatte wirklich Haare, die waren bis hier, ne? Also locker schulterlang und so weiter und so fort. Ich habe auch Make-up getragen, so ein bisschen all das zu betonen, ne? Dass wenn du durch die Welt gehst und die Leute dich einordnen, sichtbar, ne? Offensichtlich machen wir wohl nur Mann und Frau in dieser Welt, in Anführungsstrichen. Ja. Dass dann die Zuordnung eben Frau kommt, weil ich wollte ja auch nicht mit Mann angesprochen werden. Das wirkt auch verletzend. Ja. Oder war auch der eigenen mentalen Stabilität und der Gesundheit nicht mehr zuträglich. Und dem habe ich mich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich bin Frau, ich bin eine Transfrau. Und bei mir gibt es halt ein paar Merkmale, die sind anders. Da muss die Welt zurechtkommen, nicht ich. Und ich inkubiere das und ich lebe dieses Frau dann so, wie es ist. Mhm. Wenn mir mein Bart nicht mehr gefällt, dann rasiere ich ihn wieder ab.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich muss mich nicht einem stereotypischen Bild anpassen, nur damit der Welt damit besser geht, mich einordnen zu können. Die dürfen gerne mit dieser, wie soll ich das sagen, nicht mit dieser, mit ihrer inkongruenten Wahrnehmung zu meinem Geschlechtsausdruck gerne klarkommen. Das ist deren Herausforderung, nicht meine.
Ja.
Und dann müssen sie mich fragen.
Und das ist ja tatsächlich, glaube ich, für viele Menschen auch wieder, ich verwende das Wort jetzt mal wieder, Prozess, dieses die Menschen werden mich nie so sehen, wie ich gerne möchte, dass sie mich sehen. Und sich davon zu trennen, dass das wichtig wäre, sondern für mich ist es wichtig, mich selber zu erkennen und den Ausdruck für mich zu finden. Hast du dich mittlerweile tatsächlich davon frei machen können, dass es dir egal ist, was andere Menschen denken? Wie ist das?
Im ersten Moment würde ich sagen, ja, und dann ist es doch dann zu einfach, die Antwort. Nein, es ist mir nicht egal, aber ich gebe dem nicht mehr so viel Raum in meinem Leben, davon mein Sein bestimmen zu lassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Aber auch das hat gedauert über die Zeit. Die Stärke ist da, dass ich in mir ruhe, mit Erfahrung, die ich habe. Und das sind wertvolle Erfahrungen. Und ich bin als Mensch, sind wir alle per se wertvoll. Und so sollten wir uns auch immer begegnen. Das ist so meine große Lektion in den letzten Jahrzehnten.
Ja, unbedingt.
Und es sollte gar nicht so wichtig sein, was andere über mich denken. Also Selbstwert fängt ja mit einem selbst an. Und wenn ich den für mich entdecke, glaube ich, kann ich den auch nach außen, wenn es wieder kommunizieren. Und da gibt es immer, Idioten gibt es immer. Aber ich glaube, wir vibrieren dann mit dem Universum und so eine Stimmigkeit, eine innere Stimmigkeit, nicht, glaube ich, die übertragen wir schon in der Kommunikation. Ich glaube, das ist dann auch, was Leute spüren. Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig. Also das wäre dann im Sinne von, es ist egal, was du über mich denkst, du sollst von mir erfahren, dass ich, wie ich bin, mit mir stimmig bin. Was immer das ist, ist für uns alle unterschiedlich.
Ja, total.
Und darüber ziehe ich dann meinen Selbstwert und eben das Befreien von den Wahrnehmungen anderer zu sein, von Dritter. Auch das gelingt nicht immer an jedem Tag. Ne? Das möchte ich auch sagen. Aber ich glaube, das kennt jeder von uns in Lebenssituationen. Aber das war halt gerade bezogen auf etwas, was ja sehr zentral ist. Ich glaube, auch wenn vielleicht viele Menschen eigentlich über Geschlecht gar nicht nachdenken, ist es ein großer Teil von der Identität, auch wenn wir es nicht fokussieren. Und ich glaube, queere Menschen sind einfach gewohnt, über Geschlecht nachzudenken, können das ganz anders nochmal erfassen und sehen das dann entsprechend oder merken das auch. Und darüber war dann so der zweite Reifeprozess dann da. Also das eine war der Prozess, die Reise zu mir hin, ne, zu sagen, ich lasse das raus. Und dann die Reise im Sinne von dann die Entdeckung dieses Ichs, mein wahres Ich. Also das ist dann ja auch dann, und das ist auch gar nichts, wo ich sage, da sind neue Ideen gekommen, sondern ich vergleiche das immer so, ne, mit 12 hast du auch über dich anders gedacht als mit 16. Du siehst dich heute auch anders als mit 25 und wir entwickeln uns ja alle weiter. Und warum soll das nicht auch mit anderen Sachen gehen?
Wie lebst du jetzt dein Frausein? Ja, wie lebst du das? Was ist anders als vorher? Oder was genießt du auch insbesondere?
Also ganz ehrlich, ich kann das gar nicht an so. Also erstmal, es werden jetzt keine Antworten kommen, die Stereotyp so nach dem Motto, was meine Hobbys oder so sind. Ich fahre noch, wenn ich eins hätte, würde ich noch wahnsinnig gerne Motorrad fahren. Ich war schon auch in meinem, bevor meinem Outing, schlecht in allem, was handwerkt. Ich war so, wir räumen jeden Stereotypen hier auf. Ich glaube, wenn man Geschlecht wegdenkt einfach, ne, und ich einfach beschreiben würde, was ich gerne mache oder so, gibt es wenig Unterschiede zwischen vor meinem Outing und nach meinem Outing, so in sehr großen Sachen. Ne? Ich kleide mich sehr leger und sportlich, ne? Ich trage gerne Sneakers. Ich hatte auch meine High-Heel-Phase, was ich nicht alles nach meinem Coming-Out, da sollte alles möglichst, was immer das bedeutet, weiblich sein. Das ist ja das, was ich meinte, ich habe mich davon dann für mich befreit.
Musste das aber erstmal ausprobiert werden, bevor du das...
Ja, du musst dich erfinden. Ne? Ich sage, was weiß ich denn, wie ich als Frau bin? Ne? Das ist eine ganz neue Situation. Also meine Frau, also bin zum zweiten Mal verheiratet, die sagt immer so, du hast halt deine Pubertät halt wieder gehabt, ne? Freu dich doch, du darfst dich entdecken, ne? Für dich ist alles neu, du kannst dich, das war ja, ich habe mich ja
ausprobieren.
Oder sollte ich ausprobieren, rausgucken, was passt mir, was ist dann so halt, wie ist es denn? Und ich meine, es ist ja ein Podcast, die meisten Leute werden denken, da spricht doch ein Mann, ne? Er sagt, ja, meine Stimme habe ich nicht geändert. Kurz habe ich probiert, aber es war mir dann einfach zu viel Identitätsklau. Das sind so Sachen, die man wirklich für mich dann gelernt habe, zu sein, wie ich bin und auch zu sagen, hey, Frau sein heißt jetzt nicht, ich muss all das aufgeben, was mir Spaß gemacht hat, sondern wenn das Sachen waren, die ich aus Herzen gemacht habe, die zu mir, zu meinem inneren Wesenskern gehören, dann sind die wahrscheinlich noch gleich geblieben. Vieles hat mich motiviert. Ich bin Aktivistin für LGBTIQ-Rechte geworden in Deutschland. Da mache ich sehr viel mit. Ne? Das war so eine intrinsische Motivation, ne? Weil ich das auch dann aussprechen kann, sagen kann, hey, das, was ich erlebt habe und wie die Welt mit uns vielen Menschen umgeht, da gibt es noch sehr viel Verbesserungspotenzial, kann man machen. Oder auch einfach Wissen zu verbreiten darüber, was es denn ist und auch andere Menschen zu helfen. Wer ich bin, kann man auch sagen, ich bin Anastasia. Es gibt einen Kinofilm, einen Dokumentarfilm darüber, über die ganze Reise, weil ich eben sagen wollte, das, was mir gefehlt hat, möchte ich dann gegebenenfalls für andere sein. Nicht als Vorbild, aber als Orientierungspunkt. Dann mache ich es doch einfach mal sichtbar. Hey, es geht. Es ist anstrengend, es ist schwer, es muss nicht immer alles gut laufen. Aber tragen wir doch mal dazu bei, diese Vielfalt, die wir in der Welt tatsächlich haben, auch sichtbar zu machen in unserer Gesellschaft.
Absolut.
Und nicht dran zu rücken. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Ich glaube, das hat mich auch sehr stark gemacht.
Mhm. Ja, voll.
Und für mich ist auch, war bestimmt am Nachmittag im Coming-out-Tag nicht so, aber für mich ist dieser Begriff trans auch nichts, was ich für mich gerne ablegen möchte. Er ist nicht mein bestimmendes Merkmal, aber er beschreibt einfach etwas, was in meinem Fall sehr spezifisch ist in meinem Leben, nämlich dass ich einfach eine transgeschlechtliche Person bin. Und darüber habe ich Erfahrungen gemacht, die nicht jeder Mensch macht. Ne? Ja. Und darüber wird auch mein Frausein auch definiert, auch meine Person. Natürlich, wie gesagt, coming out mit 40. Ich hatte weder Menstruationserfahrung noch Körperschamgefühle, in dem Art vielleicht ne, pubertierende Mädchen haben, was ich oder was die Gesellschaft einem so sagt. Das hat auch schon wieder viel zu schlechtig gesprochen. Aber mir fehlen ja das, was so biologische oder cisgeschlechtliche Frauen durchmachen. Das habe ich natürlich alles nicht. Ja. Das macht aber mich dann nicht weniger zur Frau, weil ich habe eine ganz andere Biografie und mit Erfahrungen, die auch dann wichtig sind. Und die möchte ich eben nicht verstecken. Und trans zu sein ist für mich ein Adjektiv, das mich auch beschreibt. Nicht, das mich beschreibt, aber auch beschreibt. Und ich rede auch gerne drüber, dass es wichtig ist. Und ich möchte das auch gar nicht verstecken. Und das ist mir auch wichtig geworden. Hatte ich, glaube ich, 2015 im Coming Out auch noch nicht so gesehen. Das ist dann auch das Entdecken damit. Und mich hat mal einer gefragt, ja, bist du jetzt 100% Frau? Ich sagte, ich weiß nicht, was 100% Frau ist.
Das würde ich auch gern wissen wollen.
Genau, ja, ne, ich weiß auch nicht, was 100% Mann ist, aber ich würde mich, wenn wir Geschlecht so als und männlich und weiblich als zwei entgegengesetzte Pole von der Skala sehen, dann würde ich mich nicht ganz auf den Pol weiblich legen, sondern deutlich Richtung weiblich, aber ich habe da eine ganze Erfahrungswelt als Mann gemacht. Das ist ja nicht weg. Und das ist auch drin. Ne? Mein Geschlechtsantrag im Personalausweis ist trotzdem, nee, Quatsch, im Reisepass steht es ja nur drin, aber der Geburtsurkunde sagt weiblich. Damals konnten wir auch nichts anderes machen. Aber ich sehe mich auch nicht als nicht-binäre Person. Ne? Die ist eben nicht dem einen oder dem anderen zu. Sondern nein.
Warum ist das so? Warum ist das so? Was glaubst du?
Kann ich nicht erklären. Ich sage nur, wenn mich jemand fragt, bist du nicht, mich haben schon gesagt, vielleicht bist du auch nicht-binär, sagte ich, nein, ich bin nicht Frau und ich bin nicht Mann. Ich bin Frau, aber ich bin Transfrau. Also vielleicht würde ich mich so auf einer Skala, wenn man so mit so festen Werten so zwischen 80 und 90% dann legen, weil mir einfach gewisse Sachen einfach vielleicht fehlen, die für manche Menschen wichtig sind als Frau. Was weiß ich. Aber für mich begrenzt das mein Frausein. Das ist so eine Bildsprache, um das vielleicht mal so ein bisschen zu erklären. Weil diese Vielfalt, die ich sehe zwischen Mann und Frau in dieser Welt, die ist einfach toll.
Total.
Und ich finde, dass wir selbstbestimmt der Welt klären dürfen, wer wir sind, finde ich einfach wichtig. Genauso wichtig, wie Menschen sagen können, ich bin selbstbestimmt Frau, selbstbestimmt Mann und für mich ist es 100% das. Wenn jemand das so für sich sagen kann, dann finde ich das toll. Ich bin froh, dass ich mich beschreiben kann.
So wie es rüberkommt, ist es auch mit einem großen Selbstwertgefühl, ein großes Selbstvertrauen. Und ich würde gerne nochmal an den Punkt kommen, weil du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Wie kann ich mir den Tag deines Coming-Outes vorstellen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ging es dir? Welchen Gefühlscocktail hast du wahrscheinlich erlebt? Und wie waren die Reaktionen? Also wie war das für dich? Weil das war ja irgendwie ein ganz, für mich klingt es so, ganz wichtiger Wendepunkt in deinem Leben.
Total.
Ich gehe jetzt nach außen und hast gesagt, ich konnte wieder atmen.
In meinem Fall, ich weiß nicht, es gibt ja nicht das Coming-Out, nicht der Tag, weil der Tag begegne ich nicht allen Menschen in meinem Leben.
Das stimmt, ja.
So, der ersten Person, der ich das tatsächlich so ausgesprochen habe, mit diesem Vorsatz des Entschlusses, ne, ich gehe da, ich ziehe das jetzt durch, lass uns so sagen, war meiner besten Freundin Christiane und es war 2014. Es war unser erster Brasilienurlaub. Und nach Rio de Janeiro, hat uns super drauf gefreut und zusammen hin und alles. Und wir saßen im Flieger nebeneinander. Das ist ein verdammt langer Flug. Und ich drehte mich irgendwann zu ihr um und sagte so, ich bin trans, ich bin Frau. Und sie sagte, ja, ich glaube, ich sagte, ich weiß, aber einen besseren Ort hätte sie nicht suchen können. Also 15 Stunden Flug, mir das zu sagen. Aber das war dann für mich so der Punkt auszusprechen, einer Person, die mir sehr nah am Herzen ist, das zu sagen.
Was ging in dir vor, kurz bevor du genau das ausgesprochen hast?
Ich will es sagen, ich muss es sprechen. Und hier ist ein Raum, wo ich mich traue. Das ist eine Person, der ich alles sagen kann. Und auch vielleicht so ein bisschen, sie kann ja auch nicht wegrennen. War ja voll besetzter Flieger, ne?
Ja. Wir können beide nicht weg, wir müssen da jetzt durch.
Es war auch total unfair gewesen. Aber ne, das sind wahrscheinlich so egoistische Momente, wo einfach jemand dann leiden muss. Aber es war für mich wichtig, weil es war für mich etwas, wo dieses Gefühl, nicht Unumkehrbarkeit, aber dieses, es konkretisiert sich, die Idee im Kopf, dieser Entschluss im Kopf, ist dieses Aussprechen, das macht es halt konkret. Also ich habe es ja gesagt, ich hatte mir eine Woche vor dem Trip die Ohrlöcher stechen lassen, weil ich wusste, das kann ich ja machen. Als ich den Koffer aufgepackt habe, war da auch nicht viel, was man so sehen würde als männlich gelesene Kleidung da drin, ne? Die Person in mir hatte auch schon, also sie kannte auch so eine, ich kann es ja alles erklären, aber es war halt da, ne? Und für sie war das so, ja, für sie war so die Begrüßung dessen, ich weiß, dass es diese Person in dir gibt, diesen Menschen, den ich ihr auch habe gezeigt, weil ich ihr sehr vertraut habe, aber das war dieser Entschluss dazu und das hat sie dann sehr, sehr unterstützend aufgenommen. Das war so erleichternd und ich kannte sie schon seit 2013, haben wir uns kennengelernt in Berlin. Und das ist eine Person, die sehr an meinem Herzen ist, sehr nah und auch sehr viel vertraue und die auch maßlos beigetragen hat, dass ich diese Auseinandersetzung mit mir wieder gefunden habe. Ne, im Sinne, deswegen war es so ein wichtiger Schritt. Das war auf der einen Seite auch dann ein wichtiger erster Schritt, aber auch vielleicht eine sehr einfache Person im Sinne von, da ist kein großes Risiko bei. Nicht nur, weil sie aus dem Flieger jetzt nicht wegrennen kann, in 10.000 Meter Höhe.
Es hätte ja auch anders laufen können im Sinne von, vielleicht täuscht man sich ja manchmal, das hat man ja manchmal dann so im Hinterkopf und gerade bei vertrauensvollen Personen oder die Nahestehenden ist ja vielleicht dann manchmal die Angst besonders groß. War das so ein bisschen da?
Ja.
Oder war das Vertrauen vollends? Ich kenne die Person,
nein,
ich weiß
nein, die. Also es ist, Vertrauen war da und Angst auch. Es ist halt diese Unauflöslichkeit, diese Gleichzeitigkeit und to make a long story short, das bedeutet nicht mit jedem Coming Out. Und ich bin auch wahnsinnig froh, und das ist so eine Erfahrung, die ich sehr schätze, dass ich sie gemacht habe, dass ich eben keine Ablehnung bei meinen Coming Outs bekommen habe. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre. Zum Beispiel gerade, wie du sagtest, ne, diese Person, der ich so vertraue, wo ich so denke, so wird sie denken, auf einmal gesagt hätte, nein, das geht gar nicht, das darf nicht sein oder so, wenn dann eine Zurückweisung ablehne, ob das nicht mich wieder in die Verdrängung geschickt hätte, ne? Das weiß ich gar nicht.
Glaubst du, dass du unbewusst dir dein Umfeld und die Menschen schon ausgesucht hast? Also in dieser Zeit der zwar Verdrängung, aber ja irgendwie war, du hast ja gesagt, es war immer da und dass es vielleicht schon die Menschen unbewusst ausgewählt hat, dass du nach außen treten konntest.
Ich hoffe, ich habe mir immer die Menschen in meinem Leben so ausgesucht, weil sie sehr sympathische und wertvolle Menschen sind, die einfach sehr viel Liebe in sich tragen. Und das hat sich einfach bewahrheitet. Aber wie gesagt, Christiane wusste schon sehr viel mehr über mich als da. Aber diese endgültige Entschluss ist, den hatten wir nicht drüber gesprochen. Die nächste Sache war dann meine Eltern. Ne? Und da war, und selbst da, ich war 40, ich brauche meine Eltern nicht, ja. Ich bin nicht von denen abhängig. Und doch sitzt du da und denkst, auf einmal bist du wieder das Kind und natürlich war, und auch die waren sehr warm, sehr offen, haben ja auch gesagt, das ändert sich nichts und wir unterstützen dich und alles. Ja. Und das war halt immer. Und auch bei vielen meiner Freunden, auch die sehr nah waren, waren es auch, ich glaube, das Schlimmste war meine neutrale Position. So, ja, dann, okay. Danke für die Info. Ne, so ungefähr, ne? Nehme ich zur Kenntnis. Da fehlt also mir ein bisschen so, hey, freu doch für mich, ne? Aber egal. Ja. Das ist auch so wichtig. Dass eben diese Sicherheit in diesem privaten sozialen Netzwerk einfach da ist, weil wir leben ja eben als Menschen nicht isoliert. Und dann der zweite Bereich, der andere große Bereich war natürlich dann das Berufliche. Ich war dann zu dem Zeitpunkt seit knapp 20 Jahren Soldat bei der Bundeswehr und liebe meinen Beruf und wollte ja auch nicht ausgrenzisoliert werden. Und auch da, diese ganze Geschichte, diese eben sehr queerfeindliche Geschichte, diese Bundeswehr, die immer da erleben in 20 Diensten, wo sagt er so, oh Gott, und dann musste ich da auch jemanden outen und dann musste sagen, hey, du bist in deinem Beruf ganz, also du machst ja auch, die Transition ist ja sehr sichtbar in diesem Umfeld dann die nächsten Jahre. Ne? Und auch da, das Schönste, ich war damals im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt und habe es meinem Referatsleiter gesagt, auch lang gedienter Soldatenoffizier. Und der hat einfach was ganz Schönes gesagt. Ich bin zu dem reingegangen, habe gesagt, ich muss ihm was sagen, ne? Ich bin transsexuell. Irgendwann ging das halt leichter.
Ja.
Und der war völlig überfordert. Der hat mit allem gerechnet, nur nicht damit. Ne? Also wir hatten schon ein sehr gutes Verhältnis. Er war anderthalb Jahre auch schon mein Referatsleiter. Aber etwas Schönes gesagt. Er hat durchblicken lassen, dass er es nicht gerade einordnen konnte. Mm. Ja, ne, auch im Militärischen konnte, was das so heißt. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was das alles heißt. Ja. Aber er hat gemerkt, dass es mich natürlich beschäftigt. Sonst wäre ich nicht zu ihm gegangen, das zu sagen. Mm. Er hat auch gesehen, dass es ein Riesenschritt und dass ich ihm damit sehr viel Vertrauen entgegenbringe. Er hat etwas als Einfaches, Wunderschönes hat er gesagt. Aber wir schaffen das. Mm. Nicht Sie schaffen das, oder, sondern ja. Wir. Da bist du nicht mehr allein.
So ein kleines Wort, was so eine Kraft hat.
Genau. Und eine andere schöne Geschichte, wenn ich dir erzählen darf, ist...
Unbedingt.
Eine Referatsleiter, hast du ja auch ein Referat. Ne? Also 10 Leute bist dann da, mit denen du auch schon lange zusammengearbeitet hast. Und dann ne, in so einer Besprechung, es gibt ja keinen guten Moment. Erzählst halt den Leuten, mit denen du gerade arbeitest, dass du trans bist, wie man das auch ist. Mhm. Und wir hatten dann diese Besprechung beendet gehabt, alle haben es gewusst. Einige waren dir näher als andere und so. Und ich weiß noch, Günther, ein sehr schöner, sehr netter Kamerad, Kollege kam hinter mir her und hat gesagt, hat nur noch du gesagt. Also ja, ich habe mal eine Frage. Und dachte ich so, oh, ich habe doch jetzt gerade alles erzählt und mein Büro und also es ist ja dann befreiend, ermüdend und macht ja und er sagt so, ist das, Günther, was denn? Also er meinte so, und er lächelt mich an, wie heißt du denn eigentlich? Weil ich nehme an, den Namen, den wir sonst verwenden, er hätte nie wieder benutzt ab dem Zeitpunkt. Nicht da sein, wirst du wohl nicht mehr genannt werden. Und in diesem ganzen Outing hatte ich allen, ne, wo einer denkt, natürlich habe ich Namen. Anastasia war schon seit Jahren der Name für die Person in mir. Habe ich ihm dann gesagt. Ich fand das, wow, der hätte ja auch mit allem hin können, jetzt muss ich damit umgehen, dass ich eine transidente Kameradin habe. Was ist das? Ne? Ich weiß ja gar nicht, wie sie heißt und wie viel der... In so einem Moment so zu scheinen, dass sie kommen, das fand ich so, das war so eine wunderbare, wunderbare Umarmung, ne?
Total.
Zu sagen, war dann, da habe ich gemerkt, wow, wie ist gut aufgehoben. Ja. Das war super und das war dann so. Und so habe ich das dann immer so erlebt. Sehr viel Interesse, sehr viel Neugier daran im Thema. Das fand ich auch anstrengend dann.
Absolut.
Das ist das über die Erfahrung mit den Menschen, wo ich dankbar bin. Im Sinne von, dass ich Menschen hatte, die erkannt haben, unbenommen, ob sie davon betroffen sind oder nicht. Und wie betroffen können sie denn überhaupt von meiner Transgeschlechtlichkeit sein? Gar nicht.
Absolut, total, ja.
Zu sagen und dann zu sagen, wow, du bist da drin, wir grenzen dich nicht aus. Und diese Sicherheit auf einmal zu haben, dann waren so die wesentlichen Lebenssektoren gut unterfüttert. Mit Wertschätzung, mit Liebe, doch, ich würde das Wort tatsächlich nehmen, mit Liebe in so einer breiten Liebe, wo du getan bist, wo du sagen kannst, ich kann hier jetzt ich sein. Und die wussten auch nicht, was auf dich zukommt danach. Ne? Die erkannten ja mich und dann auf einmal jetzt heißt sie Anastasia. Okay, kriegen wir hin. Mal gucken, wie jetzt das so wird. Ne? Und dann begleiten die dich ja auch. Weil die haben mich ja dann auch miterlebt. Ne? Also muss ich mir vorstellen, an dem Tag, wo ich mich geoutet habe, sah ich ja nicht so aus wie heute. Ne? Ja. Und die haben das ja alles mitbekommen. Ja. Soweit wir lange zusammen
haben. Wie war die Begleitung so?
Sehr menschlich. Also ich habe sie nicht mehr ins Krankenhaus genommen nachher oder so ein Kram, das nicht, aber sie waren halt, du hast auch tatsächlich, die haben auf einmal dann auch dann sehr viel gelernt, was es denn heißt. Ne? Motto, ne? Wie lange dauert eine offizielle Namensänderung? Wie lange dauert es, bis mein Geschlechtseintrag geändert wird? Ne? Die haben ja, das kann ich sagen, dass in diesem Land ein Jahr dauert und was ist denn ein transsexuellen Gesetz? Und das hört sich ja alle sehr, sehr merkwürdig an. Ne? Und schon im Jahr 2023 reden wir darüber, was wir endlich abschaffen sollen. Ne? Die haben auf einmal sehr, sehr viel mitbekommen, auch über ein Thema. Die waren ja mit einem Thema konfrontiert. Und was ich schön fand, es war nicht ein beständiges Thema, aber die waren auch sehr interessiert, was das jetzt für mich in meinem Leben bedeutet. Und die haben auch erkannt, dass dann aber, das heißt jetzt nicht, dass jetzt Anastasia jetzt die nächsten 2 Jahre nicht mehr zum Dienst kommt, sondern die will ganz normal ihre Arbeit machen und in diesem Prozess wird sie mehr und mehr sichtbar in ihrem Ausdruck zu dem Menschen, der sie schon immer sein wollte. Und wir nehmen daran teil und können begleiten. Auch unterstützen. Es war nicht für Unterstützung notwendig, ne, weil in dem Sinne kein Handhalten und so, aber allein dieses sein zu können und das Wissen zu teilen über dir selbst, das ist so wertvoll. Ne? Die mussten sich ja quasi auch einen neuen Menschen gedanklich, ich will das Wort nicht sehen, aber doch so ein bisschen in ihrer Forschung integrieren.
Was ist denn geblieben, so wie es ist, weil du gerade gesagt hast, einen neuen Menschen. Was glaubst du, was ist in ihren Augen, was durfte so bleiben?
Ich weiß nicht, ob so bleiben durfte. Ich glaube, es ist mehr und mehr in dem Aspekt zu sehen, dass es hier auch dran, wie nah du den Menschen bist. Aber ich glaube, gerade so bei Menschen, die du so in einem beruflichen Kontext hast, ne, ich glaube, da haben viele auf einmal Seiten an mir gesehen, die dachten, also jetzt nicht speziell, sondern ich habe ja sehr viel zurückgehalten. Verdrängen heißt ja auch zurückhalten, sich zurücknehmen, nicht viel teilen. Und auf einmal habe ich angefangen, über mein Leben einfach, also ich habe einen Anteil an einem Leben genommen, was ich vorher verborgen blieb zum Beispiel.
Ja.
Meine Ex-Frau, mit der ich noch ein sehr gutes Verhältnis heutzutage habe, wir haben das uns auch wieder, ne, so einen Prozess der Annäherung gemacht, im Sinne von, wir heilen die Wunden, die wir uns beide zugefügt haben.
Das hat was Versöhnliches.
Genau, das auch nicht. Die sagt, der Mensch, den ich heute sehe und der Mensch, den ich geheiratet habe, sind zwei völlig verschiedene. Das ist ihre Wahrnehmung. Für mich sage ich so, der Wesenskern ist einfach, nee, du bist ein total anderer Mensch geworden, weil mir vorstellt, ist ein Wesenskern noch da. Aber ich glaube, das ist auch mal so ein Bezug, den man dazu hat. Allerdings ist natürlich auch der Kontakt mit mir und meiner Ex-Freundin natürlich auch nicht mehr der, wir hatten, als wir in einer Beziehung lebten. So ist es dann auch nicht. Und sie hat natürlich auch in dieser Phase der Transition auch so nicht teilgenommen. Warum auch? Also die Frage, was ist geblieben, das ist immer schwierig zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf einer Zeitlinie beschreiben könnte, zum Zeitpunkt, wie war ich mit 20, wie war ich mit 15, wie war ich mit 30, das weiß ich nicht. Ich weiß nur in vielen Fällen, zum Beispiel, was ich nicht gemacht habe, kann man ja sagen, ne? Ich bin ja alt, also habe ich Facebook, ne? Ich habe auch Instagram, aber TikTok hört schon auf.
Also das hört bei mir aber auch auf.
Ich hab Instagram, X, ne? Und Facebook. Und ich habe bei Facebook nichts gelöscht, was vor 2015 war. Also wer meine Facebook-Timeline durchgeht, sieht irgendwann, es passt alles nicht zusammen. Aber ich habe das nicht gelöscht, weil das mein Leben ist. Aber wenn ich jetzt auf diese Bilder gucke, dann sehe ich so, ja, den kannte ich mal. Da ist auch, also auch zu meinem früheren Ich, was ich sehe, da ist eine sichtbare Distanz dazu.
Und glaubst du, du brauchst diese Distanz, diese sichtbare Distanz für dich?
Ich glaube, ich brauchte sie am Anfang mehr als heute, weil es einfach dann dieses tatsächliche Gefühl ist, da war eine Veränderung da. Ne? Du hast das, ne? Das ist nicht nur eine Sache, die in deinem Kopf, ja, wenn man so eingebildet hat, sondern es ist tatsächlich so. Ich bin ein anderer Mensch als der, den viele immer gesehen haben davor. Aber die emotionale Distanz ist eben nicht da. Es ist so der tiefste Kern meines Gefühls. Ist, glaube ich, immer noch da, aber es ist halt sehr, sehr viel passiert in den Jahren. Fast immer nur schöne Sachen. Und das kann ich gar nicht beschreiben, dieses Gefühl von Glück, so zu sein, selbst zu sein, wie ich, die Person, die ich bin, ist einfach so. Das heißt nicht, dass mein Leben jeden Tag glücklich ist, ne? Das sag ich gar nicht. Passiert auch viel Scheiße im Leben, ne? Wie in jedem anderen, ne? Aber ich gehe mein Leben und alle Herausforderungen, Probleme und auch die Scheiße, die mir im Leben kommt, gebe ich hier aber als der Mensch, der ich schon immer sein wollte. Das ist natürlich auch sehr viel mehr Stärke dabei, ne? Sonst hast du Scheiße im Leben gehabt und hast auch noch gelitten als Mensch.
Ja, das klingt sehr, sehr, sehr kraftvoll auch. Als du das beschrieben hast mit dem Glück, habe ich auch so gedacht, als du die Augen geschlossen hast, ich musste an so ein inneres Leuchten denken.
Ich glaube, ich strahle ganz schön.
Aber wie schön. Also, wenn man das so spürt, ich kenne das, was du gerade so beschrieben hast. Und bei mir kam eben, ich musste daran denken, wenn ich, und das ist natürlich auch nicht jeden Tag, wie du es auch beschrieben hast, aber wenn ich so Tage habe oder so Momente des inneren Leuchtens, wie schön das ist. Aber da braucht es eben dieses, ich weiß, wer ich bin, ich erkenne mich, ich sehe mich mit allem, was da ist und darf damit nach außen treten.
Genau.
Und kann das.
Und es ist, Ich möchte einfach mal teilen, dieses Erlebnis. Es löst nicht all deine Probleme und es macht auch nicht das Leben an sich glücklich. Das braucht auch viel Kraft und Anstrengung. Ich hatte das mal, ich war im Rahmen der Transition irgendwann, vorher gibt es ja ganz viele Sachen, die man machen, und da bin ich in Berlin in eine Selbsthilfegruppe gegangen, wo ich sehr viele tolle, transzendente Menschen kennengelernt habe, in den verschiedenen Phasen ihrer Transition und so fort. Und so eine Selbsthilfegruppe untereinander ist natürlich auch sehr viel Community-Gedanke. Da bist du sehr eng, sondern du teilst auch. Und das Schöne an dieser Selbsthilfegruppe war einfach, dass das Menschen waren, die eine Beziehung zu deinem Erleben haben, weil sie es in ähnlicher Art und maximal ähnlicher Art und Weise teilen. Also du musst nicht viel erklären. Ne? Du konntest da reinkommen. Ja. Oh, glaub ich, du erzählst eine Geschichte, Situation, die haben viel auch schon, und die wissen gleich, wie du dich fühlst. Also du musst einfach gar nicht viel erklären. Du bist einfach gleich in den Arm genommen. Das ist halt sehr, sehr schön. Was ich da aber, wir hatten jemanden den Punkt, Und ich weiß warum, das hat mich tierisch gestört. Es war, irgendwann hast du gesagt, wir reden nur über unsere Probleme und in die Seite kommen ganze Sachen, die schlecht sind und schlecht sind, die im Leben passieren, Dinge, die uns passieren. Und dann kam aber schnell das Gefühl drauf, wie schwer das Leben war, immer so, wie wir, weil wir trans sind. Ja, das ist eine Bedingung. Und dann darüber packen wir dann, dass trans dann Unglück ist. Und ich hatte irgendwann gesagt, weil es ja auch, ich bin noch sehr privilegiert, ich habe meinen Beruf nicht verloren, ich war finanziell unabhängig und so weiter und so fort. Also ich habe eine Partnerin auch wieder gefunden. Das sind alles sehr, sehr schöne Sachen, die ich dankbar bin. Habe einfach gesagt, ja, das Leben ist scheiße. Es ist auch nicht immer grün oder so. Aber wollen wir einfach, bevor wir, ich habe gesagt, lass uns mal versuchen, zu etwas Positivem zurückzugehen. Ich habe gesagt, lass uns mal gucken. Unabhängig davon, wie es gerade momentan ist, diese Entscheidung, die wir alle für uns getroffen haben, die uns zu uns nach innen gebracht hat, zu uns, zu einem wahren Ich und hat das auch nach außen leben lassen können. Ich habe gefragt, die ist für mich sowas von positiv. Dass ich das sagen kann, das war die richtigste Entscheidung, unbenommen, was gerade passiert. Und da guckst du in die Runde, und das ist es doch, oder? Und dann gucken die Runde, war glaube ich 10 oder 12 und alle haben gesagt, ja, das stimmt. Es ist zwar scheiße, was passiert, ist auch ungerecht, ist auch unfair, dass weil wir trans und Probleme haben, keiner von uns hat diese Entscheidung bereut. Und das war so ein Lichtpunkt, das hat dann wieder erstmal ein bisschen Stärke gegeben. Siehst du, guck mal, und diesen Weg, den machen nicht viele Menschen. Das, mit solchen Sachen müssen sich ganz viele gar nicht ausdrücken, diese Kraft zu haben, diesen Weg zu gehen.
Absolut. Genau. Ich wollte gerade sagen, geht ja nicht nur um die Entscheidung, sondern auch den Weg bis dahin.
Und dann zu sagen, und das, wenn ihr auf diese Kraft fokussiert, die ihr innehabt, ne, kann auch positiv entfalten. Nicht jedes Problem gleich lösen, aber auch gemeinsam können wir uns auch unterstützen und dann auch dieser, nicht toxisch, aber dann einen positiven Ansatz dann diese Probleme zu meistern, die wir haben. Nicht alles gleich verteufeln. Die Welt ist scheiße, aber nicht wir sind's.
Ne? Voll schön. Und voll
das
schön.
Das war schön. Hat mir auch manchmal geholfen, weil manchmal gibt es auch die Tage, wo du denkst, ach Gott, ich ziehe mir die Decke über den Kopf und will einfach gar nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich bin.
Und ich habe noch eine Frage, weil ich glaube, nicht alle ZuhörerInnen können bestimmte Begrifflichkeiten zuordnen. Vielleicht magst du noch mal Transition.
Ach, gerne.
Stell dir vor, ich wäre jetzt eine 7-Jährige und du müsstest mir das erklären. Wie würdest du das tun?
Transition ist ein ganz komischer Begriff. Da hat das Wort Trans ja schon drin. Ist also die Zeit der Veränderung und Veränderung von dem persönlichen Startpunkt, in meinem Fall, ne, Entscheidung Trans als Mann zu Frau, transidente Person, bis zu dem Punkt, wo ich für mich, das ist wichtig, für mich die Stimmigkeit erreicht habe, um in einem Gleichgewicht einer Stimmigkeit zu leben. Und das heißt eben nicht, dass jede transidente Person gleich eine geschlechtsangleichende OP haben möchte oder es unbedingt braucht. Ja. Oder so, ne? Sondern dass das, wofür du sagst, da habe ich für mich den Weg gefunden, den ich brauche, um so zu leben zu sein, wie ich bin.
Also es kann mit körperlichen Veränderungen einhergehen, muss es aber nicht sozusagen. Also es ist jede.
Sind auch die Krankenkassen sehr gerne, weil letzteres ist dann günstiger, aber.
Okay. Nein, aber und ist die Stimmigkeit für dich erreicht? Oder was braucht es noch?
Nee, also ich habe mal die Frage gestellt, bist du eigentlich fertig? Ist mal eine Antwort, nein. Und fertig heißt in dem Sinne eben nicht bezogen auf medizinische Maßnahmen, bin ich für mich durch sozusagen, also in meinem Wunsch. Aber fertig sein heißt ja, ich würde die Menschwerdung von mir selbst aufhören. Ich glaube, das kann nur der Tod. Und vielleicht geht es daher noch trotzdem weiter. Mein Unwohlsein, auch bezogen auf meinen Körper, wie ich ihn wahrgenommen habe, war sehr ausgeprägt. Ja. Ne? Also Geschlechtsdysphorie heißt ja auch. Und für mich war eine Geschlechtsangleichung OP eine sehr wesentliche Sache. Ja. Und wie sehr ich mit der Stimmigkeit, wie ich sie erlebe, ist, wenn ich sagen würde. Und ich hatte ja gesagt, ne, ich weiß ja, wie ich früher war und ich weiß, wie ich vor einer OP nackt vorm Spiegel gestanden habe. Wenn ich heutzutage vorm Spiegel stehe, ich weiß natürlich, dass ich mal anders ausgesehen habe. Ja?
Das bleibt dieses Bild, oder?
Nein, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß ja, dass ich anders mal ausgesehen habe. Ne? Ich weiß ja, dass, und ich möchte gar nicht auf Genitalien darüber, aber ich weiß, dass zwischen meinem Bein mal ein Penis war. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann ist meine Vagina schon immer da gewesen. Das war noch nie anders. Das ist der Stimmigkeit. Okay. Ne? Das ist nicht, huch, das war am ersten Teil an der OP so, ne? Huch, so sieht das also aus. Ne? Aber das ist doch, was ich mit Stimmigkeit meine, im Sinne von, warum das auch für mich dann so, wahrscheinlich auch, deswegen auch dann so ein bisschen so die nicht wie der Rückversicherung, aber dann auch die Bestätigung dessen, dass für mich die Gescheine in solchem Papier einfach wichtig waren. Aber das ist ja dieses Bild. Ja. Ich kann rational nachdenken, ich weiß es ja, ne, ich habe ja nicht mein Gedächtnis verloren, welche Geschlechtszahlen mal vorher waren. Ich will das gar nicht auf Geschlechtszahlen hier also reduzieren. Das macht man viel zu oft bei Transiten, darum geht es nicht. Aber du hast ja nach Stimmigkeit gefragt, was bei mir in meinem Fall war.
Genau, es ging gerade nur um dich, genau.
Ja. Und deswegen fragt man trotzdem nicht Transpersonen, was zwischen ihren Beinen ist. Einfach so. Nicht im Supermarkt, nicht an der Bar und auch gar nicht.
Ja, was fragt man Menschen, Transmenschen, ist das richtig gesagt?
Transpersonen, ja.
Transpersonen, Transmenschen?
Transsternchen, Transident, ne? Oder auch Menschen.
Genau, was fragt man sie noch nicht und was darf ich sie fragen?
Ich glaube, ne, was fragt man sie nicht? Es gibt eine ganze Menge, die man Sachen einfach nicht fragt, da wo wir einfach das, was wir in Schamgrenzen da sind, vor allen Dingen fragt man sie nicht, wo sie nicht selber von uns Auskunft geben wollen. Also ungefragt, wo wir sagen, das geht in die Privatsphäre und so fort. Also ich habe die Beispiele Supermarkt und Bar genannt, weil sie mir alle passiert sind. Ne? Ich wurde mal in einer Supermarktkasse von einer, ich weiß nicht, ob es cool oder gefragt, ne, ob ich einen Penis habe. da dachte ich so, geht's noch?
Ne, was hast du denn zwischen den Beinen?
Genau, frage ich auch keinen Menschen. Ne?
Unglaublich.
Aber in einer Bar, ich war im Kollegen, hat mir einer gesagt zu mir, hat an mich auch mal gefragt, so, ne, so, hast du eigentlich einen Penis in der Waage? Dann sage ich so, nur meine gute Erziehung, ne, sorgt jetzt dafür, dass mein Cocktail nicht in deinem Gesicht gerade ist. Und ich habe mir gefragt, warum fragst du einfach? Ja, du bist ja trans, da wird man es wohl noch fragen dürfen. Also im Sinne von, ich bin nicht gleichwertig, deswegen ist das, ne? Und wahrscheinlich aus seiner Angst, ne, dann einfach, was wäre denn, wenn das, wo ich dachte so, wow. Ne? Man fragt auch nicht nach dem Geschlecht oder so, ne? Es ist halt, ne?
Es ist unglaublich.
Also wir werden schon selber erzählen, wir kommunizieren darüber und auch das. Ne, wo es Vertrauen braucht oder kennst von einem anderen, ist das so. Ne? Man kann mich, wenn, die Frage ist ja meistens so, ja, aber, ne, kann ich ja verstehen, sagt, aber ich, was ist, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht richtig lese und ich möchte sie ja nicht falsch ansprechen? Ja, das kann ich verstehen. Dann kannst du ja achtsam nachfragen. Die Frage muss ja nicht, sag mal, bist du trans? Sondern es gibt ja einen wunderbaren Weg zu sagen, darf ich dich nach deinem Pronomen fragen? Als Beispiel.
Ja.
Ne? Ich würde antworten, sie und ihr, und dann haben wir es ja geklärt.
Ja. Einerseits diese Angst, die falschen Fragen zu stellen oder jemanden sogar damit zu verletzen. Deswegen habe ich auch dir diese Frage gestellt, obwohl ich dann so dachte, ach, eigentlich hätte ich doch auch einfach, kann man doch die Menschen auch einfach fragen, was magst du von dir erzählen?
Und genau.
Man muss das gar nicht so thematisieren. Also das war jetzt mein zweiter Gedanke, als ich die Frage gestellt habe, dachte ich so, okay, also eigentlich muss,
Weißt du, wie gesagt, ich gehe auch nicht hin zu einer Person, nur weil ich sie lege, sondern einfach, bist du Mann oder Frau, weil es für mich zur Sache. Und wie gesagt, wir sind ja Wesen, die, wir kommunizieren, wir erzählen ja auch und wir offenbaren uns ja auch zu einem Grad, wo wir uns wohlfühlen, ne, mit ganz vielen Sachen, Details zu unserem Leben. Ich werde irgendwann auch über meine Erfahrungen reden, weil sie einfach, wenn jemand ein empathisches Interesse an mir hat, dann möchte ich auch meine Erfahrungswelt teilen, möchte ich auch von dir erfahren. Aber es muss nicht die erste Frage sein. Wenn wir uns irgendwo treffen und ein Bier trinken wollen, einen Cocktail, ist die Frage, bist du Mann oder Frau, an dich gerichtet, völlig unerheblich. Ne? Weil es ist gerade erstmal nicht wichtig, wir treten in Kommunikation ein. Punkt.
Ja. Ne? Ja. Absolut.
Und alles andere wird sich dann ergeben. Also einfach nur Achtsamkeit und Respekt.
Genau, Achtsamkeit. Ich habe gerade auch gedacht. Und ich verstehe das aber nicht, warum die Menschen das sich so herausnehmen, das direkt zum Thema machen zu dürfen.
Also meine Erfahrung ist einfach, dass es viele Menschen, dass wir einfach gelernt haben, in dieser Zweiteilung von Geschlecht zu denken. Und die Welt ist ja auch immer noch so sehr eingeteilt in zwei Geschlechter, Mann und Frau. Wir gehen auf die Frauentoilette, wir gehen auf die Herrentoilette, wir gehen in die Frauenumkleide, wir gehen in die Herrenumkleide. Also wir sind einfach so gewohnt, aus irgendeinem Grund, auch wenn wir ja quasi mit der Unterscheidung Mann und Frau in der Gesellschaft ja nur, damit unterteilen wir die Gesellschaft nur in zwei Teile, ne? 50-50 sagen oder 51 Frauen, 49 Männer. Also ist ja nicht so, dass man sehr spezifisch da unterteilt, aber wir haben das ja von Frühkind auf gelernt. Ne? Beschreiben Sie die Person. War es ein Mann oder eine Frau? Ne? Sowas lernen wir, das sind wir gewohnt. Und ich denke einfach, dass das einfach so unbewusste Mechanismen sind, die abspielen, wo wir Menschen einordnen, ne? Ist Mann, ist Frau, und dann keine Ahnung, dann verbinden wir Rollenerwartungen zu einem Typ oder wie gehen wir etwas um? Und wie haben wir gelernt, wie wir mit Mann, mit Frau kommunizieren und so weiter und so fort? Hat auch viel mit Hierarchie und Machtgefühl zu tun. Ich glaube, wir sind es einfach gewohnt, und aus diesem Muster rauszubrechen, das muss eine Person erstmal erkennen, dass man das kann, weil wir lernen es ja nicht.
Genau, und es wollen, weil das könnte ja auch anstrengend werden.
Und wie gesagt, wir schreiben ja auch Geschlecht sehr viel zu. Deswegen hört man ja immer so oft, der willst du nicht mal mehr wie eine Frau kleiden. Wie kleiden sich denn die Frau? Ne? Ja, aber wir wissen ja beide, was damit gemeint ist in diesem Moment.
Ja, absolut.
Ne? Da ist ein gewisses stereotype Bild, wo ich dachte, ja gut, ich will jetzt nicht auf die 1950er zurückgehen, aber das ist ja das entsprechend, weil wir so viel damit verbinden. Also Geschlecht hat unbewusst dann eine riesen determinierende und bestimmende Wirkung.
Absolut.
In der Wahrnehmung auch. Deswegen reden wir auch mal vom Geschlechtsausdruck. Und deswegen, früher am Anfang war ich auch sehr bedacht darauf, in dem Ausdruck, das, was man sieht von mir in der Wahrnehmung in der Welt, so zu machen, dass es dann Frau kommuniziert. Ja, die Zahl an Röcken beim Kleiderschrank ist deutlich zurückgegangen. Klischeehaft zu sagen.
Na, und es wird ja auch in der Gesellschaft immer noch abgebildet. Es gibt jetzt auf Arte eine Doku, wo abgebildet wird, wie Frauen in der Filmindustrie dargestellt werden. Mhm. Ich habe jetzt den Titel nicht parat, ist jetzt erst neu rausgekommen. Und da gibt es immer das eine Bild von Frauen in der Filmindustrie, die abgebildet wird. Deswegen ist es so schwer sozusagen, dass das aufgebrochen wird. Oder was glaubst du, woran liegt es noch?
Naja, ich habe das Gefühl, dass die Diskussion in der Gesellschaft zu, was ein Mann, was eine Frau zurzeit sehr heftig geführt wird, ne? Dass wir wieder auf diese Vorstellung eingehen. Das sehen wir in aktuellen Debatten zum Selbstbestimmungsgesetz, wo dann auch, was ist denn, manchmal halt, was ist denn eine richtige Frau oder ein richtiger? Und denke, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder? Also, dass wir eher so einen Rückschritt machen. Ich glaube, das kann nur aufgebrochen werden, wenn wir tatsächlich, wenn wir eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft wären. Ja? Wo wir nicht mehr von Gender Pay Gap reden würden, wo wir nicht mehr davon reden, dass Care Work nur noch das zum Großteil bei den Frauen liegt, wenn wir Gebären von Kindern nicht zu der Haupt, immer zu einer wesentlichen Aufgabe der Frau machen, die sie auch um alles dann zu kümmern hat und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir davon wegkommen, dann tatsächlich Gleichberechtigung haben, wo es keine Hierarchiegefälle gibt zwischen diesen zwei binären Geschlechtern, dann glaube ich, dann wäre vielleicht Geschlecht auch gar keine so große Rolle mehr. Ne? Weil es ist ja schon ein sehr stark ein soziales Konstrukt im Sinne davon, die Feindseligkeit der biologischen Diskussion möchte ich gar nicht aufgehen, aber auch da ist ja die Eindeutigkeit nicht gegeben. Im Sinne höchstens, da können wir halt gucken, wie viel Prozent das betrifft. Aber ich glaube, solange wir Ungerechtigkeit zwischen den sehr stark wahrgenommenen Geschlechtern Mann und Frau haben in der Gesellschaft, werden wir uns die sind immer noch bedienen, weil es ja natürlich ist, auch aufzuzeigen und natürlich auch einzuteilen. Aber dieses Einteilen schafft dann auch dann diese Unterschiede wieder. Also akademisch brauchen wir es vielleicht statistisch. Auf der anderen Seite, wenn wir es nicht hätten, hätten wir vielleicht dann Gleichheit und keine Diskriminierung. Und dann wäre das vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Aber wir scheinen Geschlecht so viel zuzuordnen und zuzuschreiben. Es scheint immer noch so viel zu bestimmen.
Ne? Total.
Und ich glaube, da brauchen wir es gerne noch einen ganz langen Weg dazu.
Ja, ich muss gerade an ein Buch denken, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und da gab es ein Kapitel und in dem Kapitel ging es darum, dass, also er arbeitet die Geschichte der Menschheit auf und wie wir uns entwickelt haben, auch die landwirtschaftliche Revolution, was das mit uns gemacht hat, was so Arbeitspensum angeht. Und er hat aber auch ein Kapitel geschrieben darüber, dass alles, was wir uns erzählen, Geschichten sind, an die wir kollektiv glauben. Das ist Geld, das sind Staaten, Rechte und das ist eben auch, und wenn wir mal uns überlegen, auch die Geschichte Mann, Frau ist eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und er sagt, welche Geschichten willst du denn wirklich glauben? Und ich glaube, wir sollten viel mehr befähigt werden dazu, uns zu hinterfragen, welche Geschichten werden mir erzählt, welche Geschichten erzähle ich mir und welche Geschichten will ich denn davon überhaupt glauben?
Ja. Und wenn ich es nicht nur als ein Individuum glaube, sondern als Kollektiv, dann kann ich das auch dann verändern. Du hast so schön mit dem Geld gesagt. Also ich habe echt nicht Wirtschaftsstudie, ich habe Pädagogikstudie. Ich habe das noch nie verstanden mit Markt und Angebot und Nachfrage schon noch. Aber mittlerweile, glaube ich, leben wir in einer Welt, wo so viel Reichtum oder so viel, keine Ahnung, in irgendwelchen Excel-Tabellen Werte stehen, die ja nicht mit irgendwelchen realen Werten übereinstimmen. Und wir glauben aber anscheinend dran, dass es funktioniert. Wir glauben an Nationalstaaten, wo ich denke, wenn man das so, ich bin eher dann, wie sagte Dota Kerr, ne? Grenzen oder ne, Grenzen im Kopf, kann man auch abschaffen. Ja, das hast du schön gesagt, im Sinne von, wir sind, die Erzählungen sind so tief verwurzelt in der Stammesgeschichte der Menschen, dass es einfach da rauszubrechen sehr schwierig ist, weil es über Jahrhunderte gewachsen ist. Manchmal sogar Jahrtausende.
Und es reicht aber im Bewusstsein, also ich merke das selber, das im Hinterkopf zu fragen, ist es eine Geschichte, die ich wirklich glauben möchte? Also wenn man das öfter präsent hat, bei allem, was uns erzählt wird, bei allem, was uns begegnet wird, dann wäre, glaube ich, schon mal viel getan.
Ja, dem stimme ich mal zu.
Das ist schön. Ich würde jetzt tatsächlich mal zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und die lautet, wenn du wüsstest, dass heute oder morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du nicht mehr machen beziehungsweise lassen?
Gott, bin ich froh, dass wir das nicht wissen. Wie war die Frage? Wenn
heute oder morgen dein letzter Tag ist?
Nee, dass wir es eben nicht wissen, weil ich glaube dann, wenn ich das wüsste, dass morgen mein letzter Tag wäre, dann würde ich auf jeden Fall dafür zusehen, dass ich mit so vielen wie möglich Menschen, die ich liebe, zusammen bin. Und da kann mir auch die Arbeit gestohlen bleiben.
Aber mein Gast hat gesagt, was würdest du nicht machen? Du lassen? Genau. Es geht nicht darum, was du tun würdest, sondern was würdest du
lassen? Ich würde alle Verpflichtungen lassen.
Welche zum Beispiel?
Arbeiten?
Was noch? Genau. Was ist noch so eine Verpflichtung, wo du sagst, die kann man lassen?
Keine, irgendwelche sozialen Verpflichtungen, wo du sagen müsstest, du musst das machen. Ich weiß nicht, das fällt jetzt gerade sehr schwer, aber ich würde all das nicht machen, was mir verbindet, mit den Menschen zusammen sein, die ich liebe.
Fällt dir noch was ein, was du nicht machen würdest?
Was Konkretes? Einen Wecker stellen?
Oh, ja. Oder gerade, weil man ja die Zeit nutzen will, ich weiß nicht. Nee, oder vielleicht würdest du gar nicht schlafen,
Frage. Ich weiß es nicht. Ohne Schlaf ist auch das Erleben des letzten Tages vielleicht ein bisschen da. Ich würde auf jeden Fall nicht die Zeit damit verschwenden, zu nachsehen, ob mein Leben bis dahin wertvoll war.
Das finde ich total gut. Ja, also nichts zu bereuen, ist es das. Ja. Fällt dir noch was ein?
Einfach. Ich würde nicht leben.
Was heißt das für dich?
Ich weiß nicht. Ich glaube, mir ist irgendwo der letzte große Wunsch, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht. Das ist, so zu stellen, die Frage, das habe ich noch nie gehört. Die ist echt schwer.
Die hat auch mein Gast betont.
Ja, das glaube ich. Was würde ich nicht machen? Was würde ich nicht machen wollen?
Ich habe gerade so an Verhaltensregeln gedacht. Mich anstellen. Anstellen würde ich mich nicht, würde mich vordrängeln.
Echt? Aber warum? Warum? Nein. Warum denn meinen eigenen Vorteil machen? Nur weil ich... Dann würde ich das, wo ich mich anstellen lassen würde, sein lassen, weil dann brauche ich es.
Einfach mal, weil ich es kann, weil ich diese Verhaltensform
aber ich will nicht mehr einhalten muss. Aber ich will nicht egoistisch sein. Also Verhaltensform ist dann so eine Seite, aber ich will damit auch keinem anderen Menschen Schaden zufügen mit meinem Sein. Ne? Oder jemand anderen den Tag versauen. Und so wichtig kann das dann gar nicht. Also wenn ich mich vordrängeln muss, dann kann ich vielleicht auch das Anstellen sparen. Ne? Ich will ja nicht der Arsch sein, weil es mein letzter Tag ist. So nach dem Motto. Die Antwort wäre dann, was ich nicht machen würde, wäre, weil ich wüsste, dass mein letzter Tag wäre, egoistisch die Grenzenlosigkeit dieses Momentes außerdem auf Kosten aller anderen. Das würde ich nicht machen wollen. Weißt du,
kann
ich in den Sack hauen, ne, und grenzenlos sein? Nein, das ist nicht schön.
Aber gibt es Grenzen, die du trotzdem mal überschreiten würdest oder ausprobieren würdest?
Das wäre tatsächlich egal. Die würden einen Tag ohne mich auskommen.
Die Grenzen?
Die Grenzen? Nee, weil wenn es mein letzter Tag wäre, ja, blöd, wenn ich sagen würde, ich will mal gucken, wie schnell ich mit dem Motorrad fahren kann. Wenn das der Grund meines letzten Tages wäre, wäre das ja blöd, ne?
Das wäre blöd, ne? Ja.
Ne? Mit einem letzten Tag, dann ich würde nicht leben. Nein. Aber es wäre nichts egoistisch. Ja. Es ist halt, weiß nicht. Ja.
Das ist eine sehr schöne Antwort gewesen. Okay, an meinem letzten Tag dränge ich mich jetzt auch nicht vor. Okay.
Darfst du gerne machen.
Verstanden. Nein, das war ein sehr guter Punkt. Alles gut. Nein, das war ja ein sehr guter Impuls. Du hast mich überführt und damit ins Nachdenken gebracht. Positiv, nicht negativ. Ich habe vorhin auch schon, bin ich gestolpert, als du gesagt hast, ich möchte gar kein Vorbild sein und habe gedacht, wie schade.
Vorbild klingt immer so. Vorbild heißt ja so ein bisschen so, dass auf wir verkörpern mit Vorbild immer so Sachen zu Menschen, die wir hinaufschauen in ihrer Gänze. Das ist das, was ich immer so erlebt habe. Wenn wir sind auf einmal, also wir haben Vorbilder, dann macht irgendjemand einfach, wir denken, oh, ja, wir sind ja nicht alle perfekt. Das ist mir kein Vorbild. Aber Orientierung für die Sachen, die, ich möchte vielleicht ein Beispiel sein in gewissen Bereichen. Aber Vorbild für mich ist etwas, wir sehen dann, so habe ich es mal gelernt, ist etwas sehr umfassend. Oh, das ist mein Vorbild. Nee, das ist ein Arsch, der Typ. Der kann vielleicht nur gut Fußball spielen. Du willst aber trotzdem nicht sein wie der. Ne? Ich mag das Wort Orientierungspunkt. Das belastet mich nicht selber zu sehr.
Okay.
Ne? Für mich ist das Wort Vorbild sehr belegt.
Negativ konnotiert. Sehr, sehr okay, konnotiert. Das verstehe ich. Genau. Das verstehe ich.
Das ist sehr, sehr belastet. So, oh, ist das
ja. Ja, okay, das verstehe ich, ja. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Oh Gott, was habe ich da? Oh Gott, das ist ja für mich wie bei Jeopardy.
Ja, ich kann dann ja die Melodie auch einspielen, während du jetzt überlegst.
Kannst du die Melodie? Ob das hilft, weiß ich
nicht.
Überhaupt nicht. Es hilft überhaupt nicht. Gut, dass ich nicht 1500 gesetzt habe, sonst wäre es vielleicht. Aber am Ende muss ich ja eine Frage stellen.
Ja, das wäre schön.
Die Frage, die ich deinem nächsten, der nächste Gasti, ne, versuche mir jetzt in schneller sinniger Sprache machen will, ist, ja, das klingt so, oh Gott, das klingt so Poesiealbummäßig nachher alles, ne? In der Schulzeit. Ja,
ist dann so. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es darf manchmal wie Poesiealbum klingen, wenn das für dich passt.
Nee, ich denke immer so ein bisschen dann Positivität, die ja vielleicht runter ist, das tun wir viel zu selten im Leben. Und auch meine Frage wäre, was war einer der schönsten oder der letzten wirklich positiven Momente in deinem Leben, von dem du heute noch zehrst, der dir Kraft gegeben hat?
Voll schön. Die werde ich sehr, sehr gerne stellen. Und bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, liebe Anastasia, es war ein ganz für mich intensives, berührendes, emotionales Gespräch. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mir diesen Einblick gegeben hast, dass du so warst, wie du bist und das geteilt hast. Ich gehe ganz berührt aus diesem Gespräch raus.
Erstmal vielen Dank für deine Worte, die berühren mich selber gerade sehr. Und vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Es ist eine sehr, sehr wunderbare Atmosphäre, die du geschaffen hast. Vielen Dank dafür, weil die Offenheit, die ich ja preisgebe, die hast du ja kreiert. Dankeschön für den Raum.
Vielen lieben Dank dafür auch. Ich nehme das auch sehr gern und habe jetzt Gänsehaut. Die nehme ich mit und komme jetzt zur letzten Frage. Und das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin ein glücklicher Mensch.